SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Stefan Eich. Guten Tag.
There was a collision on the approach in the 33.
Ein US-Fluglotse heute früh. Und selbst durch das starke Rauschen des Flugfunks hindurch ist zu spüren, wie fassungslos dieser Profi ist. Eine Passagiermaschine mit 64 Menschen an Bord ist beim Landeanflug auf den Flughafen Washington mit einem Black Hawk Militärhubschrauber zusammengestoßen und in den eiskalten Fluss Potomac gestürzt. Im Sender CNN schildert Autofahrer Ari Shulman, wie er vom Highway aus die Kette von Flugzeugen im Landeanflug beobachtet hat, darunter auch die Unglücksmaschine knapp über dem Wasser.
I believe that what I saw was the collision. Initially I saw the plane and it looked fine and normal. It was right about to head over land, maybe 120 feet above the water, and it looked normal.
Alles, so Shulman weiter, habe normal ausgesehen. Er habe dann auf die Straße geachtet und erst 3 Sekunden später wieder nach dem Flugzeug geschaut. Das habe sich dann plötzlich um mehr als 90 Grad nach rechts gedreht. Dann sei an der Unterseite der Maschine helles gelbes Licht zu sehen gewesen.
So I looked back at the road and then I looked back again just to see if I could maybe see it land. And this was 3 seconds later and at that point it was banked all the way to the right. I would say maybe past the right, past 90 degrees. I could see the underside of it. It was lit up a very bright yellow and there was a stream of sparks underneath it. It looked like a Roman candle.
Schließlich, so Shulman, habe er eine Reihe von riesigen Funken gesehen, wie bei einem Feuerwerk, einem römischen Licht, nur viel, viel größer. Das Flugzeug und der Hubschrauber mit 3 Menschen an Bord stürzen in den Potomac. Über die Lage berichtet Ralf Borchert.
Es sind dramatische Szenen. Hubschrauber, die mit Scheinwerfern über dem Wasser kreisen, zahlreiche Boote, Taucher im Wasser und es sind bereits zahlreiche Tote geborgen worden. Die Hoffnung noch, Menschen lebend aus dem 2 Grad kalten Wasser zu bergen, die schwindet immer mehr. Es gibt keinerlei Hinweise, betonen die Behörden, auf einen Anschlag. Es ist also von einem tragischen Unfall auszugehen.
Weiter geht es bei uns mit dem Thema politische Brandmauer. Und das holt sogar Ex-Kanzlerin Angela Merkel ein wenig aus dem politischen Ruhestand. Sie kritisiert, dass die Union gestern ihren Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik mit Stimmen der AfD durchgesetzt hat. In der schriftlichen Erklärung bezeichnet es Merkel als falsch, Zitat, sehenden Auges erstmalig bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag eine Mehrheit mit den Stimmen der AfD zu ermöglichen. Auch SPD und Grüne sind immer noch empört. SPD-Fraktionschef Mützenich sieht sogar die Demokratie in Deutschland in Gefahr. Nach der Abstimmung zur Migrationspolitik habe es am Abend noch eine gemeinsame Abstimmung von Union und AfD im Haushaltsausschuss gegeben, so Mützenich heute früh im Deutschlandfunk. Hier setze sich ein Muster fort.
Wenn sich die Union in die Hände der AfD begibt, ist das ein klarer Bruch der Tradition. Und hier ist nicht nur die Lebensader der Demokratie beschädigt worden, sondern ich befürchte, wenn das so weitergeht, wird sie sogar durchtrennt.
Keine Überraschung, dass das CDU-Fraktionsvize Jens Spahn ganz anders sieht, dass er das Vorgehen der Union verteidigt. Ebenfalls im Deutschlandfunk sagte er, die Menschen in Deutschland wollten halt eine andere Migrationspolitik.
Wir haben vorgeschlagen, was wir für richtig halten, zurückweisen an den Grenzen, Straftäter illegal im Land befindlich auch abzuschieben, das auch durchzusetzen, die Bundespolizei zu stärken. Es gibt dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung. Es hat gestern eine Mehrheit im Parlament gefunden. Und es wäre gut, wenn SPD und Grüne diese Mehrheit endlich erkennen.
Unser Berlin-Korrespondent Georg Schwarte erkennt vor allem, welche Auswirkungen die Zustimmung der AfD für einen CDU-Antrag auf den Wahlkampf und die künftige Politik haben werden.
Wir sind im Endspurt, 24 Tage noch. Und jetzt ist ein Thema da, nicht nur die Migration, sondern eben auch dieser aufgekündigte Konsens. Und morgen gleich wieder. Da steht ja ein Gesetzentwurf, das Zustrombegrenzungsgesetz auf der Tagesordnung. Auch da setzt Friedrich Merz darauf, dass das durchgeht. Und auch da hat die AfD gesagt, wir sind dabei. Und das wäre dann eine neuerliche Premiere, denn wir haben bislang gesehen, dass es um Anträge ging gestern. Dann wäre zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich der Fall da, dass ein Gesetz durch Stimmen einer in Teilen rechtsextremistischen Partei der AfD umgesetzt wird.
Eben diese Partei soll nach dem Willen vieler Politiker verboten werden. Mit Anträgen, solch ein Verfahren zu starten, befasst sich am Nachmittag der Bundestag. Rund 120 Abgeordnete unterschiedlicher Fraktionen um den CDU-Politiker Wanderwitz fordern den Bundestag auf, beim Bundesverfassungsgericht ein Parteiverbot zu beantragen. Abgeordnete der Grünen wollen mit einem eigenen Antrag erreichen, dass erstmal ein Gutachter prüft, ob so ein Verbotsverfahren überhaupt Chancen hat. Wie gut die Überlebenschancen der europäischen und insbesondere der deutschen Autoindustrie sind, das ist sehr optimistisch formuliert ungeklärt. Viele Fehlentscheidungen, zu viel Fokus auf den Verbrennermotor und zu wenig Innovation beim E-Auto und auch zu viele hohe Kosten, jedenfalls im Vergleich zu der boomenden, weil staatlich unterstützten Konkurrenz aus China. Ob es einen Ausweg gibt und wie der aussehen könnte, darüber spricht die EU-Kommission mit Herstellern, Gewerkschaften und anderen. Das nennt sich strategischer Dialog und beginnt heute. In SWR aktuell hat Birgit Prima, Chefredakteurin von Auto, Motor und Sport, gesagt:
Wir brauchen überhaupt eine Strategie. Ich fange wirklich mal aus deutscher Sicht an. Die Förderprämie, die quasi über Nacht gestrichen wurde, hat in 2024 den Absatz von Elektroautos in Deutschland nahezu einbrechen lassen. Wir stehen jetzt vor der nächsten Bundestagswahl, haben einen schlechten Start ins neue Jahr, weil der Konsument zu Recht sehr verunsichert ist. Er weiß ja nicht, was die neue Regierung uns bringen wird. Wird es neue Förderkonzepte geben? Vergibt er Geld, wenn er jetzt im Januar oder Februar noch ein Auto kauft? Wir brauchen dringend eine Strategie auf deutscher Ebene, auf europäischer Ebene. Und die brauchen wir verlässlich für einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren.
Noch eine Technik, bei der die Chinesen dem Westen davonziehen wollen, ist künstliche Intelligenz. Allein die Behauptung, die neue chinesische KI namens DeepSeek sei mit billiger Hardware und weniger Strom zu betreiben, hat beim Börsenkurs des Chipherstellers Nvidia 589 Millionen Dollar vernichtet. Viele Menschen haben DeepSeek einfach mal auf ihren Smartphones installiert, auch wenn Software aus China immer das Restrisiko birgt, dass der Staat dort Daten abgreift. Der rheinland-pfälzische Datenschutzbeauftragte Kugelmann sagt, der App scheine es datenschutzrechtlich an so ziemlich allem zu fehlen. In den Datenschutzrichtlinien von DeepSeek steht, dass die App viele Nutzerdaten sammelt, die IP-Adresse, die Chatverläufe und sogar in welchem Rhythmus man tippt. All das werde auf Servern in China gespeichert. Ein Abkommen mit China über Datenschutz gibt es nicht.
Fokus Südwest.
Die Camaro Römisch 7 hat am Vormittag etwas sehr Wichtiges in der Geschichte der Rheinschifffahrt geleistet. Sie war nämlich das erste Frachtschiff, das die frisch reparierte rechte Schleusenkammer an der Staustufe Iffezheim durchfahren hat. Vor über einem Jahr hatte ein Frachtschiff, gesteuert von einer betrunkenen Schiffsführerin, ein Schleusentor gerammt und die Schleusenkammer stark beschädigt. SWR-Reporterin Sebastian Binz war bei der Freigabe dabei.
Es war wenige Minuten nach 10, da wurde hier das riesige Schleusentor in Iffezheim runtergelassen. Es ist einmal untergetaucht, Wasser war schon drin in der rechten Schleusenkammer. Und dann kam das erste Schiff, hier den Rhein runtergefahren, hat dann das riesige Schleusentor passiert und setzt seinen Weg jetzt fort in Richtung Norden, den Rhein runter. Nach 14 Monaten herrscht hier endlich wieder Normalbetrieb an der Schleuse in Iffezheim. Vor der Freigabe haben gestern noch ein paar Testläufe stattgefunden. Auch Taucher waren noch mal im Wasser, um zu gucken, ob nach der Reparatur auch wirklich alles in Ordnung ist. Insgesamt hat die Reparatur rund 5 Millionen Euro gekostet. Und wer das bezahlen soll, das ist bis heute nicht geklärt. Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung hat die niederländische Reederei auf Schadenersatz verklagt. Aber das Urteil steht noch aus.
Kaum Busse und keine Bahnen heute in Freiburg. Ein Warnstreik hat fast den kompletten öffentlichen Nahverkehr lahmgelegt. Die Gewerkschaft Verdi hatte die etwa 800 Beschäftigten der Freiburger Verkehrs AG zum Streik aufgerufen. Jasmin Bergmann.
Stadtbahnen rollen keine und nur vereinzelt fahren Busse. Der heutige Streik in Freiburgs öffentlichem Nahverkehr sorgt für viele Ausfälle. Auch die Schauinslandbahn, das Kundenzentrum der VAG und das Fundbüro bleiben geschlossen. Von den Omnibuslinien fahren lediglich die 15 und 32. Außerdem verkehren etwa die Hälfte der Fahrten auf den Linien 24, 33 und 34, denn die werden von privaten Unternehmen betrieben. In die Innenstadt kommt man heute laut VAG nur über die Breisgauer S-Bahn, den Regionalverkehr der Deutschen Bahn oder mit den Linien der im Umland liegenden Busgesellschaften.
Außergewöhnliche Sofas, auf denen man für viel Geld nicht unbedingt bequem sitzt. Mit sowas ist der Möbeldesigner und Unternehmensgründer Rolf Benz berühmt geworden. Jetzt ist er im Alter von 91 Jahren in Nagold im Kreis Calw gestorben. Anne Schmidt.
Das Unternehmen ist heute eine weltbekannte Luxusmöbelmarke. Der gelernte Polsterer Rolf Benz gründete Anfang der 60er Jahre in Nagold sein eigenes Unternehmen. Mit einer Sofalandschaft aus unterschiedlich kombinierbaren Elementen revolutionierte Rolf Benz die Sitzgewohnheiten. Für das moderne und zeitlose Design gab es zahlreiche Preise. Eines seiner Sofas wird im Museum of Modern Art in New York ausgestellt.
Und dann war da noch
das Pflaster fürs Herz. Göttinger Forscher wollen damit Menschen helfen, die einen Herzinfarkt hatten und bei denen große Teile des Herzmuskels geschädigt sind. Das Pflaster wird sozusagen als Huckepack-Muskelschicht auf die kaputte Stelle genäht. Wissenschaftsredakteurin Daniela Remus erklärt, was am Herzpflaster so besonders ist.
Es besteht aus Zellen, die im Labor gezüchtet werden. In einer ersten, europaweit einzigartigen Studie konnte das Team zeigen, dass die gezüchteten Zellen mit dem Herzen verwachsen und es beim Schlagen unterstützen. Seit 2 Jahren läuft deshalb jetzt an den Unikliniken in Göttingen und Lübeck die Fortsetzung. Eine erste klinische Studie am Menschen.
Wenn das Pflaster nicht vom Körper abgestoßen wird, soll das geschädigte Herz nach 3 bis 12 Monaten wieder deutlich fitter sein als vorher. Noch ist das Ganze allerdings nur eine Studie und nicht für alle verfügbar.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.